herzlich willkommen zu den Korax Medien News. In denen haben wir heute einen lokalen Fokus und wir berichten in eigener Sache. Das heißt genauer, wir nehmen eine Unterlassungsklage des sachsen-anhaltinischen Innenministers gegen die Hallische Städtische Zeitung in den Blick und wir wollen euch unsere frisch erschienene Programmzeitung für April und Mai ans Herz legen. Das heißt für die Medien News radiosplitterartige Blicke auf das 100. Bauhausjubiläum. Außerdem gibt es Empfehlungen, was man sich zurzeit so flimmermäßig anschauen kann. Zu diesen Programmpunkten also herzlich willkommen. Es braucht nicht nur in Halle, aber auch dort viel mehr kritischen, unabhängigen Journalismus und zwar abseits von MZ, Volksstimme oder den Filterblasen der üblichen Social-Media-Kanäle. Die Städtische Zeitung möchte Teil einer solchen Medienlandschaft sein und wurde in den letzten Monaten auch als solche wahrgenommen. Eben jenes Online-Magazin sieht sich derzeit allerdings mit rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Innenminister konfrontiert. Mehr dazu nun vom Redakteur der Städtischen Zeitung, mehr von Felix Knote.
Da geht es im Prinzip darum, dass Herr Steilknecht sich von unserer Berichterstattung zu Unrecht in einen Zusammenhang gebracht sieht. So kann man es mal bezeichnen. Und er geht da massiv gegen unseren Autoren vor, indem er ihm sogar eine Strafanzeige angehängt hat, sozusagen. Er geht massiv gegen uns als Städtische Zeitung vor mit Medienanwälten ersten Kalibers und auch Klagen vor Gericht. Wir haben uns versucht, da zur Wehr zu setzen, auch vor Gericht, und haben da am Freitag eine Niederlage eingefahren.
Das sagt Felix Knote. Das ist ein Redakteur einer Online-Zeitung, eines lokalen Online-Magazins in Halle mit dem Namen Städtische Zeitung. Und Felix Knote ist aktuell Gegner von Sachsen-Anhalts Innenminister, von Holger Stahlknecht. Stahlknecht geht nämlich vor gegen das Online-Magazin. Mit juristischen Mitteln bekämpft er die Berichterstattung der Städtischen Zeitung. Und zwar mit Erfolg, wie Felix Knote berichtet.
Wir hatten uns vom Landgericht in Magdeburg dagegen gewandt, dass Herr Stahlknecht unsere Zeitung der wahrheitswidrigen Berichterstattung zeigt. Er hatte direkt an dem Tag noch, an dem unser Bericht erschienen ist und an dem diese Gemeinderatssitzung stattgefunden hat, bei Facebook, auf seiner privaten Facebook-Seite und als Presseerklärung des Innenministeriums ein paar Zeilen veröffentlicht, wo er uns diesen Vorwurf macht und wo er sagt, dass unser Autor, den er da auch noch namentlich nennt, kriminell ist, im übertragenen Sinne, nämlich er hat gegen ihn Anzeige erstattet wegen Verleumdung und falscher Nachrede oder wie auch immer das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut. Und das fanden wir schon ein bisschen too much. Ja, also, dass hier unser Autor namentlich genannt wird, dass auch kein Zusammenhang überhaupt zu einem Sachverhalt hergestellt wird in diesem Post, das haben wir als Vorverurteilung empfunden und dagegen wollten wir uns zur Wehr setzen. Und es ist auch problematisch aus unserer Sicht, dass hier der Innenminister als CDU-Chef einerseits agiert und andererseits sozusagen sein Regierungsamt auch dazu nutzt, um gegen Medienberichterstattung vorzugehen. Das ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung gewesen, den wir gestellt haben. Der ist abgelehnt worden. Das hat erstmal jetzt unmittelbar keine Folgen, aber es gibt bereits sozusagen einen Rattenschwanz, beziehungsweise den Gegenangriff, sage ich jetzt mal so. Also es wird Mitte April schon wieder ein Gerichtsverfahren gegen, wo Herr Steilknecht dann uns auf Unterlassung verklagt. Das Gericht hat ja in dem Verfahren schon mal zumindest oberflächlich geprüft, ob unsere Aussagen so standhalten können oder nicht.
Ja, Sachsen-Anhalts Innenminister geht hart vor gegen ein kleines Medienportal, ein Online-Portal aus Halle. Am Freitag gab ihm das Landgericht in Magdeburg auch grünes Licht. Über den Hintergrund haben wir von Felix Knote schon ein bisschen was gehört, der bei der Städtischen Zeitung aktiv ist. Ende Februar hatte die Online-Zeitung geschrieben, dass, Zitat, Stahlknecht offenbar die Muskeln spielen lässt. Es geht um Vorgänge in einem Ort nahe von Halle in Teutschenthal, um die Abwahl des Bürgermeisters, die wohl beeinflusst wurde, wo gezielt Gemeinderäte angefragt wurden, doch dieser Abstimmung fernzubleiben. Dass die Berichterstattung der Städtischen Zeitung und der Name Stahlknecht fällt da eben auch, was die Beeinflussung angeht. Dagegen geht Stahlknecht vor, unter anderem, indem er in einer Pressemitteilung von wahrheitswidrigen Berichterstattungen gesprochen hat. Der Innenminister hat nun Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt. Die Unterstellung wiederum wollten die Reporter der Städtischen Zeitung nicht hinnehmen. Und sie haben geklagt und nicht Recht bekommen. Schon bemerkenswert, mit was für einer Härte gegen die Städtische Zeitung vorgegangen wird vom Innenminister. Ein Einschüchterungsversuch, vielleicht sogar ein Angriff auf die Pressefreiheit. Das Urteil ist enttäuschend und Felix Knote ordnet es ein.
Das Problem ist ja nicht nur sachsen-anhaltweit. Also es hat sich immer mehr eingebürgert, dass gerade in Zeiten der Online-Berichterstattung die Waffen immer schärfer geworden sind, die sozusagen Leuten, die sich zu Unrecht oder die ein Problem damit haben, sagen wir es mal so, dass die zurückschießen. Das stellt natürlich hohe Anforderungen an uns als Medium, dass wir professionell sind, dass unsere Berichterstattung und Recherche also erhaben ist über diese Angriffe. Aber es bündelt natürlich viele Kräfte. Und das ist der Effekt, den es auf die Pressefreiheit hat. Ja, es ist also nicht nur, es geht nicht um den einen Bericht, sondern es geht darum, dass wir als Zeitung, dass wir als unabhängige Journalisten, die keinen großen Verlag angehören, zur Zielscheibe werden. Das hat schon Auswirkungen, ja. Wenn es uns nicht mehr gäbe, dann wäre hier in Halle und Umgebung sozusagen eine wichtige Stimme, würde verloren gehen. Wir sind an vielen Stellen die Einzigen, die in Tiefen recherchieren, die auch mal sozusagen hinterhergehen im Thema, die sich die Zeit nehmen und nicht nur oberflächlich das vorab handeln. Beispiel Deutschen Teil zeigt das ganz massiv. Da waren wir lange Zeit die Einzigen, die da wirklich in die Tiefe gegangen sind und massive Vorwürfe aufgearbeitet haben, die es da gab. Und wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre da ein Bürgermeister wahrscheinlich nicht so ins Kreuzfeuer geraten.
Soweit also Felix Knote von der Städtischen Zeitung, die sich zurzeit in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Innenminister verstrickt sieht. Wenn man ein freies Radio betreibt und in diesem freien Radio so eine Kategorie wie die Mediennews hegt, dann kann es hin und wieder dazu kommen, dass wir hier über uns selbst berichten. In diesem Fall wollen wir euch die frisch erschienene aktuelle Programmzeitung von Radio Korax ans Herz legen. Die enthält einerseits unser Radioprogramm für April und Mai, andererseits hat sie einen inhaltlichen Themenschwerpunkt. Bauhaus und Gegenwart ist da schlicht und reduziert auf dem Cover zu lesen. Ums Bauhaus soll es da also gehen und es ist klar, womit das zusammenhängt. Mit dem 100. Jubiläum des Bauhauses. Schon wieder ein Jubiläum also. Dass eine Sache 100 Jahre alt ist, sagt allerdings nichts darüber aus, ob diese Sache gut oder schlecht ist. Die Ausgabe unserer Programmzeitung will deshalb klar machen, das Bauhaus war in seiner Zeit selbst kontrovers und wenn man sich heute darauf bezieht, muss man sich auch innerhalb dieser Kontroverse positionieren. Und das heißt auch, das bloße Lob wird dem Bauhaus nicht gerecht. Es will selbst kritisiert werden. Und Jakob Heiner kritisiert in unserer Programmzeitung vor allem einen bewusstlosen Jubiläumshype zu Marketingzwecken.
Und nun, 2019, ist also das Bauhausjahr. 100 Jahre nach der Gründung der Kunstschule, die man heute mit weißen Wohnkästen und Stahlrohrmöbeln verbindet. Schöneres hat man unter dem Label Made in Germany tatsächlich selten gesehen. Weit schöner als die Waffen aus Deutschland, mit denen noch heute die ganze Welt beliefert wird und die bei mexikanischen Studenten, kurdischen Jugendlichen und jemenitischen Kindern für weit weniger erfreuliche Erstkontakte sorgten als die hübsch dekorative Wagenfeldlampe. Das Bauhaus gilt als die ideale Synthese von Industrie und Kunst, demokratisch und weltoffen, eine Marke von globaler Bedeutung, die beweisen soll, dass, wenn der Deutsche den Hammer schwingt, nicht jedes Mal Weltkrieg dabei herauskommen muss. 100 Jahre Bauhaus verpflichtet, lässt sogar die Bundesregierung in fast korrektem Deutsch verlautbaren.
So also Jakob Heiner in der aktuellen Ausgabe der Programmzeitung. In seinem Text führt er weiteres aus, was zum Bauhaus-Jubiläums-Hype Kritisches zu sagen ist. In seinem Text hebt Jakob Heiner übrigens eine Ausstellung positiv hervor, die allerdings schon im letzten Jahr stattgefunden hat. Die Ausstellung 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus des Württembergischen Kunstvereins. Der Kurator dieser Ausstellung, Hans Christ, fasst hier noch einmal zusammen, was das Bauhaus damals, als es vor 100 Jahren gegründet wurde, überhaupt ausgemacht hat.
Das war tatsächlich diese Struktur und Form der Lehre, die da angegangen worden ist. Also man hat einfach diesen Unterschied nicht mehr zwischen High and Low, also der hohen Kunst und dem Handwerk. Man hat versucht, das aufzulösen, die Differenz. Man hat die Lehre eben in der Grundlehre tatsächlich an den handwerklichen Kenntnissen, das zeigte sich auch in den unterschiedlichen Werkstätten, die etabliert wurden, angesetzt. Und man sah sich auch im Geiste eines neuen Menschenbildes des Industriezeitalters, wenn man so weit gehen will, wo tatsächlich versucht wurde, die neuen Werkstoffe, die jetzt aufkamen, in Verbindung zu bringen mit einem neuen ganzheitlichen Menschenbild, was sich andockt an dieses Industriezeitalter. Das andere, was auffällig war, ist, dass das Bauhaus, das von vornherein, heute würde man sagen, unter so modernen Marketingstrategieperspektiven sehr international begriffen hat. Also die ganzen Bauhausbücher und Kataloge, die waren von Anfang an auf Russisch, also in die beiden großen neuen Systeme adressiert, in auf Russisch und Englisch auch übersetzt. Es wurden von D-Style, was ja gleichzeitig auch zu betrachten ist, zum Beispiel als Gastlehrende, als Besucher Theo van Duisburg eingeladen oder von der Seite, der russischen Seite, mit Aufgreifen des Konstruktivismus, Malevich. Die wurden aber auch immer wieder eingeladen, um sich gleichzeitig auch abzugrenzen. Und natürlich war sich das Bauhaus auch dieser Parallelität zu den großen Schulen, zum Beispiel in Moskau, Wutemas, was ja eine praktisch zeitgleich gegründet worden ist. Also man hat sich von vornherein einmal als eine neue nationale Form der Schule begriffen, aber sich auch von vornherein sehr international aufgestellt. Es gab im Grunde genommen auch eine neue Idee der Hierarchie zwischen den Lehrenden. Ob das wirklich so aufgegangen ist, da kann man große Fragezeichen dran machen, wenn man nachher die Meisterhäuser etwas später dann mit der zweiten Station in Dessau sieht. Aber eine neue Idee der Lehre, wo die Lehrenden, die eigentlich eingeladenen Lehrer, gleichzeitig aus den Klassen heraus wieder Assistenten hatten, die dann auch eine Position in der Lehre mit einnehmen konnten. Und es immer ein starkes Feedback zwischen den Studierenden und den Lehrenden gab. Und das andere, was immer proklamiert wurde, war auch das povere, einfache Material gestalterisch so aufzubereiten, dass es unmittelbar im Alltag nützlich wurde, also funktional wurde.
In der Charakterisierung von Hans Christ sind viele progressive Aspekte des Bauhauses aufgezählt. Gerade das Stichwort des Funktionalismus könnte aber auch Anlass zu einer kritischen Reflexion sein. In unserer Korax-Programmzeitung befragt Sebastian Löwe den Begriff des Funktionalismus.
Wie funktional modernes Design damit immer auch für die Industrie ist, zeigt sich abermals in Gropius' Schrift. Er versteht Design ganz unzweideutig als Grundlage des modernen Massenkonsums. Und das Bauhaus als Laboratorium, das diesem dient, indem es Prototypen für die industrielle Produktion entwirft. Dass Design immer das Bedürfnis eines Fabrikanten nach Gewinn erfüllen muss, bevor es einer einzigen Nutzerin nützlich sein kann, macht das funktionalistische Design funktional für eine sehr auserwählte Gruppe.
Das also nur einige Stichworte von Sebastian Löwe aus seinem Text in unserer aktuellen Programmzeitung. Stichworte, die Anregung sein können, kritisch auch über Funktionalismus nachzudenken. Das Misstrauen gegenüber dem Jubiläumshype und der kritische Anspruch heißt nun allerdings nicht, dass nicht auch wir interessante Sachen in der Geschichte des Bauhauses entdecken könnten. Gerade in Bezug auf die Diskussion im Funktionalismus schien uns Hannes Meyer interessant, der das Dessauer Bauhaus von 1928 bis 1930 geleitet hat. In unserer Programmzeitung ist ein Interview mit Philipp Oswald über Hannes Meyer zu lesen.
Man muss sehen, bei Meyer, das ist sehr interessant, dass er eigentlich zumindest 5 Phasen sehr unterschiedlicher Architekturkonzeptionen durchläuft, weil er eigentlich ständig immer den Beruf und die Architektur in Frage stellt, grundsätzlich in Frage stellt und versucht, anders zu denken. Die Phase des Bauhauses ist besonders produktiv und insofern auch kein Zufall, dass es jetzt auch zum Weltkulturerbe geworden ist, vor allem Bernau. Er versucht, es ist zum einen eigentlich fast ein, also er hat anders als Gropius, hat er nicht die Vorstellung einer Typisierung, Normierung, Industrialisierung top-down. Also bei Gropius und Mohoni gibt es eigentlich eine Vorstellung, wir sind eine Elite, künstlerische und technische Elite und eigentlich wie in so einer zentralen Planwirtschaft schaffen wir die optimalen Lösungen und die sind dann irgendwie gesellschaftsweit umzusetzen. Das ist eigentlich das Versprechen, was Gropius liefert und wo man jetzt sagen, böse sagen kann, was dann die DDR mit dem Plattenbau eingelöst hat. Hannes Meyer kommt ja aus der Genossenschaftsbewegung und er hat eigentlich so eine Art, ja, wie ist eigentlich wie in der Kibbutzim-Bewegung in Palästina, ist die Idee ist eigentlich so bottom-up mit den lokalen Kräften, auch den sozialen Akteuren, Projekte zu entwickeln und auch mit den lokalen Möglichkeiten, was auch ganz eigentlich wie so eine Art proto-ökologisches Bauen ist. Dass er sagt zum Beispiel von den Baustoffen her, wenn es Ziegel gibt, lokal, was ja in Deutschland oft der Fall ist mit den Lehmgruben, dann lass uns Ziegel verwenden, wir müssen keinen Beton verwenden. Er fand diese Obsession mit modernen Baumaterialien, Glas, Stahl, Beton, fand er albern. Und hat gesagt, es geht darum, das, was irgendwie angemessen ist, zu nehmen. Und insofern sind auch die Bauten in Törten und Bernau halt keine klassischen Bauhausstil mit weißen Fassaden. Es sind Ziegelbauten, weil eben der Ziegel preiswert lokal zu haben war. Und die sind sehr auch im Detail vom Gebrauch durchdacht und funktionieren deswegen heute auch noch sehr, sehr gut. Die Gropiusschen Bauten sind viel mehr vom Bild gedacht, von dem ikonografischen, wie sich das dann auch in den Medien, in Büchern, in Filmen zum Ausdruck bringt. Der Gebrauch, de facto ist Gropius eigentlich gar kein Funktionalist. Wenn man es hart sagt, ist er ein Reklamearchitekt, da kommt er her und da geht es auch hin, es sind immer Schaubauten. Und bei Meyer geht es nicht um den äußeren Effekt, sondern es geht um den Gebrauchswert.
In unserer gerade erschienenen Programmzeitung ist der Auszug eines Interviews mit Philipp Oswald über Hannes Meyer zu lesen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen vom Online-Magazin Transit werden dieses Interview demnächst in Kürze in ganzer Länge veröffentlichen. Wir wollen die Kontroverse ums Bauhaus ins Zentrum rücken. Und dazu gehört beispielsweise auch, Walter Gropius wollte das Bauhaus nach außen hin als unpolitisch darstellen. Und diesem Anspruch ist beispielsweise auch Hannes Meyer zum Opfer gefallen, der 1930 gleich wieder vom Bauhaus gekickt wurde. Aber auch in der Studentenschaft gab es politische Leute, die sich dem Verdikt von Gropius nicht beugten. So zum Beispiel der Bauhausschüler Max Gebhardt. Der hat im Jahr 1932 das Logo der antifaschistischen Aktion entworfen. Zu dem Zeitpunkt war er schon nicht mehr am Bauhaus, aber das Logo trägt deutlich erkennbare Züge der am Bauhaus erarbeiteten Typografien. Hier Sebastian von Schröter und Berger über das Signet der antifaschistischen Aktion.
Das Logo oder Signet möchte ich eigentlich als eine Kampagne, als eine sehr moderne Kampagne sehen. Ja, eine Propagandakampagne, und das ist schon für die damalige Zeit etwas Besonderes mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten. Also man hat probiert, eine Einheitsfront zu schaffen aus SPD und KPD, und ansonsten sollte es auch partizipativ sein. Zumindest hat man das impliziert, auch wenn es dann nicht ganz stimmte. Das Ganze wurde eben entwickelt im Propagandaapparat der KPD, im genannten Karl-Liebknecht-Haus. Da gab es auch noch ein Vorgängerlogo, das war die Einheitsfront-Aktion. Das wurde dann nicht genommen. Das war auch schon von Max Gebhardt und unter der Regie von Max Keilsson entwickelt. Und dieses doch sehr einprägsame Logo, das ist interessant, dass das in so kurzer Zeit unter dem Dach des Karl-Liebknecht-Hauses, also Max Gebhardt hat es selber als so eine Nacht- und Nebelaktion beschrieben. Und dann wurde es in reproduzierbarer Form, was eben so einer Kampagne innewohnt, über ganz Deutschland verteilt bis nach Österreich. Die Veranstaltungen, also das kann man nachlesen oder nachforschen, wurden von mehreren, von hunderten Leuten besucht, jeweils in verschiedensten Städten. Und es müssen einige tausend Pins und Buttons produziert worden sein, also emaillierte Anstecker, die sich die Leute dann angepinnt haben, um sozusagen zu sagen, ich mache da mit bei der Aktion, und das auch öffentlich getragen haben in einer Zeit, wo es schon sehr brisant war eigentlich. Zusätzlich wurden dann ganz viele Plakate gefertigt und verteilt und geklebt, und das im Sinne der Kampagnenführung. Das Logo wurde dann wiederum natürlich in die rote Fahne, hat täglich über verschiedenste antifaschistische Aktionskomitees berichtet oder Treffen und das Logo immer wieder abgedruckt. Also so, das meinte ich jetzt, wenn ich von Kampagne rede. Zwar nicht nur die rote Fahne, auch in Hamburg, in weiteren KPD-beeinflussten Organen tauchte eben dieses Signet immer wieder auf. Vereinzelt, ganz vereinzelt bei der SPD.
Wissenswertes über Max Gebhardt und das berühmteste Werk eines Bauhäuslers finden sich auch in unserer aktuellen Programmzeitung. Nun wird die ganze Geschichte des Bauhauses üblicherweise als Teil der Geschichte der Moderne verhandelt. Nun kann man sich auch mal die Frage stellen, was impliziert eigentlich dieser Begriff der Moderne? Und taugt dieser Begriff überhaupt etwas? Dieser Frage ist in unserer aktuellen Programmzeitung Steffen nachgegangen.
Naja, ich habe mal so jetzt reflektiert drauf geschaut, stehen mir viele Fragezeichen vorm Gesicht, ja. Dass das so basal gar nicht ist. Ja, das mittlerweile ist das so durchgesetzt, modern ist so unproblematisch. Es ist halt irgendwie auch das Gefühl der Offenheit, des Unbestimmten. Man ist nicht verpflichtet von Tradition und so auf Tradition und so weiter. Man wird nicht verpflichtet auf Tradition. Man hat die Freiheit zu wählen und so weiter. Das ist was anderes, als wenn man modern naiv sagt, sowas sagt, wie man will einen modernen Stuhl oder ein modernes Badezimmer. Ja, da sagt man irgendwie krass, was Mode ist. Da merkt man schon, wenn man sagt, das ist ein Selbstverständnis, dass das eine sehr merkwürdige Selbstreflexion ist und die auch sich vorlegt, unverbindlich zu bleiben. Ja, das richtig als Selbstauftrag auch. Auf sich nichts mehr festzulegen und das gar nicht als negatives Moment zu sehen, sondern immer irgendwie als stolzes Selbstbewusstsein.
Dass also kritische Fragestellungen, die Steffen in konzentrierter Form in unserer aktuellen Programmzeitung zu Papier gebracht hat. Weiteres über die Moderne und vor allem übers Bauhaus wird sich im Laufe dieses Monats auch in unserem Hörprogramm niederschlagen. Gründe zum Aufblättern und Einschalten habe ich hier hoffentlich sicherlich genug gegeben.
Ordinary people were all out on the street saying enough is enough. You know, I mean, this guy, Blaise Compaoré, he was in power for 27 years and he wanted to change the constitution to stay longer. He just got to a point that people were like, enough is enough. You must get out of here. And I think it was so massive that, you know, he could not kill the whole population of Burkina Faso, so he just had to flee, you know.
Die Regisseurin Yara Lee spricht hier über die Proteste, die 2014 das politische System in Burkina Faso umgestürzt haben. Über Monate sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Autokraten Blaise Compaoré zu kämpfen und demokratische Wahlen zu fordern. Yara Lee hat einen Film über den Widerstand in Burkina Faso gemacht. Burkinabé Rising, The Art of Resistance in Burkina Faso heißt dieser Film. Der Dokumentarfilm erzählt von den Protesten im Jahr 2014 und davon, wie sich der Widerstand in Burkina Faso bis heute fortsetzt. Wie der Titel des Films verrät, geht es dabei vor allem um politische Kunst in Burkina Faso. Im Vorfeld der Proteste zum Beispiel hat ein Dokumentarfilm eine wichtige Rolle eingenommen. Dieser Film hat die Geschichte von Norbert Zongo öffentlich gemacht. Norbert Zongo, das war ein kritischer Journalist, der im Jahr 1998 ermordet wurde, und zwar von der Regierung unter Blaise Compaoré. Der Film über den Journalisten wurde selbstverständlich verboten und trotzdem hat er sich rasend schnell im Land verbreitet. Und daraus hat sich dann auch ein Festival des zensierten Films entwickelt.
The festival that was about censored films is a full-blown human rights film, showing human rights films from all over the continent and all over the world. So it's really amazing to, you know, progress from a censored film festival to like full-blown open discussion festival.
Sagt die Regisseurin Yara Lee, auch im Theater, in der Musik, in der Literatur hat man sich bereits vor den Protesten 2014 viel und kritisch mit dem Regime von Blaise Compaoré beschäftigt. Die These des Films Burkinabé Rising, ohne diese künstlerischen Auseinandersetzungen hätten die Proteste so nie stattgefunden. Eine Person, auf die sich Künstlerinnen und Künstler immer wieder beziehen, ist Thomas Sankara.
I mean, Burkina Faso is a particular country because they had this incredible leader in the past, Thomas Sankara, who was actually killed by his best friend Blaise Compaoré, this man who was in power for 27 years after he killed Thomas Sankara. So despite the fact that for 27 years Blaise Compaoré tried to delete Thomas Sankara from people's minds, you know, he did not succeed. So on the day of the insurrection and the following days, everybody was out on the street saying, you know, Thomas Sankara, because he promoted, you know, self-sufficiency and the Pan-African thoughts of, you know, Africa for Africans, and Africans have to liberate themselves, they can't expect others from outside to do for them. And so all these thoughts for 27 years, you know, have been hidden behind the scenes, but it came with full force, and the young people there, they just embraced this kind of philosophy and spirit again, and and implemented it, you know, hands on.
Thomas Sankara war und ist also ein Vorbild für viele Aktivistinnen und Aktivisten in Burkina Faso und auch in anderen afrikanischen Ländern. Dass dabei mitunter eine ziemlich unreflektierte Heroisierung am Werk ist, reflektiert Burkinabé Rising nicht. Die aktuelle politische Situation in Burkina Faso beschreibt die Regisseurin Yara Lee folgendermaßen.
Blaise Compaoré, he fled and he's in the Ivory Coast, protected by the Ivory Coast government, and he even got a passport or citizenship, you know. So, and the reality is, you know, you get rid of one despot, but the system is still there. So even someone in the film mentions, you know, you cut a tree, but the roots are still there. So it's a very long process. And, you know, because of the neighboring situation of Mali and some other countries that have a lot of the terrorism and attacks going, they are infiltrating and sometimes causing trouble. It's hard to know how much is really just coming from neighboring countries, how much is like a set up just to show that, oh, look, when Blaise Compaoré was in power, there was stability and, you know, and security. And now look at the mess with the quote unquote democracy. Look at what's happening. So there are a lot of like things that, you know, the old regime is trying to make people think and feel regret, you know, but I think people in Burkina Faso are committed and they know they just have to keep struggling and fighting.
Immer wieder wird in Burkinabé Rising betont, dass der Widerstand weitergeht. Was aber genau die Probleme sind, die Burkina Faso zurzeit umtreiben, das geht etwas unter. Dahinter steht wohl der Wille der Regisseurin, ein anderes Bild von Burkina Faso zu zeigen, so einen Kontrast zu bilden zu den Medienberichten, die sich ansonsten vielleicht eher auf islamistischen Terror und Korruption im Land konzentrieren. Dadurch bleibt der Film etwas oberflächlich. Das liegt natürlich auch daran, dass man sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler kennenlernt. Was der Film aber durchaus machen kann, ist, einen sehr spannenden Einblick in die vielfältige Kunstszene von Burkina Faso zu geben.
Songs and the dance and the poems and the music and everything revolves around, you know, political change and changing the country in a positive fashion. The commitment is there. I mean, the wonderful thing about Burkina Faso is that everything's on the street, you know. You don't have art secluded in fancy museums. And it's a perpetual kind of creative explosion in the sense that I went there thinking I was going to be for a little short while, and every time they would be like, oh, stay, next week is the dance festival. I was like, okay, I'll stay and film. I was ready to leave, and they were like, stay, next week is the Fine Arts Festival. And then I'll be okay, I'll stay, and then stay, now there has been like the music festival.
Und ansehen kann man sich den Dokumentarfilm Burkinabé Rising heute Abend in Berlin, und zwar um 19 Uhr in der Filmarche in Neukölln.
Seit 2013 findet in Halle die Monstronale statt und auch diese Woche ist es wieder soweit. Die Monstronale startet heute Abend um 19 Uhr mit einer Eröffnung im Push-Kino. Aber warte mal, was war nochmal die Monstronale?
Monstronale ist eigentlich eine Wortkombination aus dem deutschen Monster und dem spanischen Monstra. Da gibt es nämlich auch ein sehr, sehr schönes Kurzfilmfestival, was so heißt. Eigentlich war der Grundgedanke, eine Reihe des besonderen Films zu etablieren, die wir auch immer noch machen. Das ist die Monstronale-Reihe und wir zeigen Filme, die, sagen wir mal, ein bisschen spezieller sind. Also die weder in kleineren Kinos laufen, noch in großen, sondern die teilweise in Deutschland auch keinen Verleiher haben, die nur wir und so ein paar ganz, ganz ausgesuchte Off-Kinos in Deutschland zeigen.
Bei den Filmen der Monstronale sollen Momente künstlerischen und filmischen Schaffens auf die Leinwand gebracht werden, die sich der Zuschauer nur schwer oder gar nicht vorstellen kann. Die Monstronale soll eine Sinnsuche sein. Eine Sinnsuche jenseits des Alltags. Ein Kurzfilmfestival, was mit dem Absonderlichen, dem Abstrusen spielen möchte.
Prinzipiell erreichen uns ganz viele Filme aus Deutschland, aber wir erhalten auch ganz viele aus Europa, weltweit. USA, Neuseeland, Tschechien, Spanien,
Finnland,
genau. Und was wir bekommen, ist immer eine sehr schöne Mischung. Also wir haben immer einen großen Teil Animationsfilme, aber auch einen genauso großen Teil an Realfilmen, also Spielfilm, Dokumentarfilm, alles mit dabei.
Im Laufe dieser Woche, vom 3. bis zum 7. April, gibt es im Rahmen der Monstronale unter anderem 3 Wettbewerbe zu sehen. In den Kategorien international, dokumentarisch und Kinder. Heute Abend startet das Festival mit der offiziellen Eröffnung um 19 Uhr im Pushkin-Haus und dem anschließenden Eröffnungsfilm »Die letzten Männer von Aleppo«. Der Dokumentarfilm »Die letzten Männer von Aleppo« stammt von dem Regisseur Feras Fayad. Der Film begleitet 3 Männer, die zu den sogenannten Weißhelmen in Aleppo gehören, einer Gruppe Menschen, die unmittelbar nach Bombenangriffen oder Anschlägen als Erste zur Unglücksstelle eilen und dort versuchen, Menschenleben zu retten. Der Dokumentarfilm »Die letzten Männer von Aleppo« begleitet Khaled, Mahmoud und Zubi fast 2 Jahre lang. Morgen, also am 4. April, geht es dann auf der Monstronale weiter mit den Short Docs, also den kurzen Dokumentarfilmen. Und am 5. April gibt es dann gleich 2 Programmpunkte zum Thema Kinderfilm. Wenn ihr mehr über kommende Programmpunkte der Monstronale erfahren wollt, dann könnt ihr auf der Website vorbeischauen unter monstronale.org.
Das waren dann auch die Mediennews an diesem Mittwoch, den 3. April, nachzuhören wie immer auf der Homepage von Radio Korax unter radiokorax.de.